Einen guten vierten Adventssonntag, liebe Gottesdienstbesucher. Adventszeit, Zeit voller Erwartung. Wer kennt das von eigener Kindheit nicht? Wann ist es endlich soweit? Wann kommt die Beschenkung? Adventszeit ist aber mehr als Weihnachten. Die Bibel, vor allem das Neue Testament, erwähnt etwa 300 Mal, dass Jesus wiederkommt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Ereignis laut der Bibel in der Heilsgeschichte Gottes. Das gehört auch zu Advent, darüber nachzudenken. Ich habe meine Predigt in drei Punkte geteilt. Einmal ein langes Warten. Zweitens, was sagt die Bibel über sein Wiederkommen? Und drittens, die Frage, bin ich bereit? Ein langes Warten. Fangen wir mal mit einer Bibelstelle aus der Apostelgeschichte 1 an, was hier zu lesen ist. Ich lese das vor. Nachdem er das gesagt hatte, also Jesus, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn und sie sahen ihn nicht mehr. Noch während sie wie gebannt zum Himmel schauten und Jesus nachblickten, standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Ihr Galiläer, sprachen sie die Jünger an, was steht ihr hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen, aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen. 40 Tage nach seiner Auferstehung verabschiedet sich Jesus von seinen Jüngern und vor ihren Augen steigt er in den Himmel auf, wie Lukas das berichtet. Jesus hatte ja in ihrer gemeinsamen Wanderschaft schon oft von seinem Tod gesprochen. Er sagte auch, ich werde sterben und ich werde wieder auferstehen. Und dann sagte er auch, ich werde weggehen, aber ich komme zurück. Diese vier Schritte hat er seinen Jüngern immer wieder gesagt. Aber wo viele Worte sind, ist oft wenig Verständnis da. Die Jünger haben das nicht so richtig verstanden und ich befürchte, uns geht es oft auch so mit dem Wort Gottes. Hier haben jetzt Engel, die verunsicherten Jünger, lehren müssen, das ist alles gut. So wie ihr jetzt weggehen gesehen habt, so wird er wiederkommen, sagen sie. Und diese Botschaft, er kommt wieder, das verbreitete sich unter den ersten Christen wie ein Lauffeuer. Hey Leute, keine Sorge, Jesus kommt bald wieder. Die ersten Christen lebten tatsächlich in einer sehr lebendigen Erwartung seines baldigen Wiederkommens. Das können wir vor allem in den Briefen des Neuen Testamentes nachlesen. Die ersten Christen waren in großer Not. Sie wurden verfolgt und viele mussten auch als Märtyrer sterben. Und sie hofften innigst, dass das baldige Kommen Jesus als König dem ganzen Leid ein Ende machen würde. Aber Jahre vergingen und er kam nicht. Die Erwartung seines Kommens flachte zusehends immer mehr ab. Es wurde klar, theologisch, in unseren Glaubensbekenntnissen festgehalten, wo wir lesen können, von da wird er wieder kommen, von oben, vom Himmel wird er kommen. Aber die lebendige Erwartung seines Kommens wurde mit den Jahrhunderten mehr und mehr zu einer Randnotiz. Dann kam, und jetzt machen wir einen ganz großen Sprung, die Zeit der Aufklärung und ein Zeitalter nahm seinen Lauf auf, in dem alles was wir in unserer Welt sehen, wissenschaftlich zu erklären sein sollte oder erklärt werden könnte. Und Gott wurde dazu nicht mehr gebraucht. Das färbte auch die Theologie. Und so können wir Anfang des 20. Jahrhunderts von Theologen hören, dass das Warten sinnlos ist, das Warten auf Wiederkommen Jesu. Weil ihre Erklärung war, außerhalb des Sichtbaren gibt es nichts. Wer sollte da kommen, wo es nichts gibt? Diese Meinung vertraten einige Theologen. Aber dann 1948 passierte die Gründung Israels und ein neues Interesse an dieses Thema flachte langsam auf. Ich wohnte im Jahre 80 bis 82 in der Nähe von Frankfurt und besuchte dort eine Baptistengemeinde. Und in dieser Zeit war in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine halbseitige Annonce, wo es groß stand, Christus ist wiedergekommen. Und da war Adresse und da waren lange Erklärungen und Kontaktadressen. Und die Gemeindeleitung dieser Baptistengemeinde machte das Sorgen. Und sie haben Geld gesammelt und eine teure Gegenanzeige veröffentlicht. Genauso groß. Leute, das ist nicht wahr. Jesus ist nicht wiedergekommen. Und das hat mindestens in mir das Interesse erweckt zu dem Thema. Aha, sowas. Du kannst heute dein Buchregal voll von Büchern kaufen, die über Wiederkunft Jesu sprechen. Und da wird genauer in einem wie dem anderen alles erzählt, was genau passieren wird. Aber ich empfehle, mit solchen Büchern nicht die Zeit zu vergeuden. Allzu genaue Prophetien oder Vorhersagen haben sich stets als unzuverlässig entpuppt. Und so haben nur einige Sekten auch ihren Anfang gefunden, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas oder auch andere. Aber wir können sagen, die Intensität des Wartens auf Jesu Wiederkommen verstärkt sich in der heutigen Zeit. Zweitens, was sagt dann die Bibel über sein Wiederkommen? Wann wird er kommen? Wie wird er kommen? Wo wird er kommen? Wir haben das ja jetzt gesehen, wie er weggegangen ist in Apostel 1. Und gewissermaßen Fortsetzung zu dieser Bibelstelle können wir eine Bibelstelle im Prophet Daniel in 7, in Vers 13 bis 14 lesen. Daniel sieht in der Nacht eine Vision. Ich lese, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Und sein Reich hat kein Ende. Jesus erlebt hier eine triumphale Rückkehr zu seinem Vater. Und der gibt ihm Macht, Ehre und Reich. Dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Das mit dem Dienen können wir leicht nachvollziehen. Das machen wir hier in Diesbeck. Das macht die weltweite Christenheit. Tag für Tag. Das ist offensichtlich. Aber was ist mit seiner Macht? Das ist nicht so offensichtlich. Und davon sehen wir nicht so viel. Aber bei seiner Wiederkunft wird es sichtbar werden. Und Wann kommt er denn? Lautet die Frage. Und es gibt ja in der Bibel viele Stellen, also mal, wir hören Begriffe wie tausendjährige Reich, Entrückung und vieles mehr. Wenn ich ehrlich bin, solche Fragen lösen in mir etwas Unbehagen aus. Denn für mich scheint diese Zeit tatsächlich recht chaotisch und verwirrend zu sein. Irgendwie kriege ich den Eindruck, da ist ein wilder Strom, schnelle, und da bin ich ohne Führer in einem kleinen Boot, ich gehe verloren. Das schaffe ich nicht, in diesen Turbulenzen zu überleben. Aber lasst uns anhören, was Jesus selbst zu seiner Wiederkunft sagt. Ich lese jetzt mal längere Passage aus Matthäus 24 und werde einige Punkte davon herausnehmen. Ab Vers 23. Jesus spricht: Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus, oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, dass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Wenn sie also zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Sogleich aber, nach der Bedrängnis jener Tage, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen, der Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen. Und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von der einem Ende des Himmels bis zum anderen. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Ich sagte euch schon von diesen falschen Christussen. Sie hat schon seit 2000 Jahren immer wieder gegeben. Aber Jesus sagt, glaubt ihnen nicht, geht ihnen nicht nach. Denn, erstens, Jesu Wiederkunft ist höchst öffentlich. Alle Menschen werden es sehen, wenn er kommt. Niemand ist nach seinem Kommen in Ungewissheit, ob er nun gekommen ist oder nicht. Niemand. Alle wissen es. Die ganze Welt weiß es. Und wisst ihr, das beendet auch ein Zeitalter. Wir leben theologisch gesehen im Moment in dem Zeitalter der Gnade, Gnadenzeit, weil wir durch den Glauben an Jesus Christus gerettet werden. Aus Gnade Gottes, allein aus Gnade gerettet werden. Aber wenn er gekommen ist, können wir nicht mehr glauben, weil alle wissen es. Das heißt, dann glaubt keiner mehr. Alle wissen es. Und so ist ein Zeitalter zu Ende. Und Jesus wird, so sagt diese Bibelstelle, von vielen Engeln begleitet. Also sein Kommen ist nichts klein-klein, irgendwo in eine Ecke in der Welt, sondern das ist groß. Das ist unwahrscheinlich mächtig, allen sichtbar und sehr beeindruckend. Das werden wir alle erfahren. Die Generation, die zu der Zeit lebt, wird das wahrlich sehen. Jeder. Wann wird er dann kommen? Jesus sagt, dass es Hinweise gibt. Die Geschichte Israels. Feigenbaum im Neuen Testament ist ja so symbolisch für Israel. Und wenn der anfängt, wenn dieser Baum anfängt zu blühen, dann macht die Augen auf, sagt Jesus. Und das erleben wir ja jetzt seit schon einige Jahrzehnte. Naturkatastrophen aller Art, Verfolgung von Christen, große Propheten werden auftreten, die große Wunder vollbringen, allgemeine Werteverfall und. Wir lesen vieles von dieser Zeit in der Bibel. Aber Jesus sagt, das sind nur Hinweise. Das ist jetzt keine exakte Weltzeituhr, die wir genau ablesen können. Denn er sagt weiter, von den Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Jesus weiß es dann, wenn der Vater sagt, jetzt ist die Zeit gekommen. Und dann kommt er. Und wenn Jesus nicht darauf näher eingeht, sollten wir es auch dabei bleiben lassen und nicht spekulieren. Aber Jesus sagt dazu was Wichtiges. Bleibt wachsam. Seid bereit, jede Zeit. Das heißt nicht Entzug von Schlafen, sondern Jesus sagt, lasst uns in lebendiger Beziehung bleiben. Oder wer in dieser Beziehung noch nicht lebt, lasst uns darin eintreten. Komm zu mir, lasst uns eine Beziehung anfangen. Das ist, worauf es ankommt, dass wir in einer lebendigen Beziehung leben, wenn das passieren sollte zu unserer Lebzeit. Oder wenn wir unser Leben hier ausgelebt haben auf der Erde. Wo wird das alles dann genauer passieren? Das Alte Testament, Buch Zacharia, im 14. Kapitel, da ist eine Prophezeiung, wo es zu entnehmen ist, dass Jesus seinen Fuß wieder auf Ölberg setzen wird. Und in diesem Zusammenhang auch dieser Ölberg wird in zwei Teilen, also wird eine gewaltige Naturkatastrophe auch geben, aber er wird dahin kommen, wo er die Erde verlassen hat. Soweit sagt die Bibel uns, gibt Bibel uns bekannt. Sein Kommen ist offensichtlich. Wann, wissen wir nicht. Aber wie ist mit uns? Bin ich bereit? Bist du bereit? Ich weiß jetzt nicht, wie es dir mit meiner heutigen Botschaft geht. Mir geht es persönlich so, und ich glaube, da bin ich in guter Gesellschaft mit westlichen Christen. Tief im Inneren finde ich das gar nicht so toll, dass er kommt. Mir geht es doch hier gut. Warum sind dann all diese bedrohlichen Umwälzungen nötig? Mir geht's gut, wie Manfred Siebert singt. Ich habe mich hier gut eingerichtet. Das ist meine Einstellung oder, sage ich mal, was ich denke. Ich spreche aber jetzt bewusst auch von westlichen Christen. Wenn ein Christ jetzt, nehmen wir mal an, in Nordkorea, in einem Folterkammer, diese Botschaft hört, Jesus wird wiederkommen. Und er macht alle Tyrannei ein Ende, auf einmal. Und er schafft ein Friedensreich, ein neues Friedensreich. Wisst ihr, das ist eine bombige Nachricht für ihn. Ein Trost, ein großer Trost und eine enorme Ermutigung. Er weiß, der kann mich mal, mein Folterer. Es kommt ein Tag, da kommt Gerechtigkeit. Das war auch für die ersten Christen so. Aber uns, wie geht es uns in unserem wohl eingerichteten Leben? In meiner Heimat in Finnland hingen vor Jahrzehnten und hingen immer noch so gelbliche Plakate, wo es heißt, Jesus kommt wieder, bist du bereit? Das ist sicher gut gemeint, die Frage. Aber irgendwie, ich finde das bedrohlich, irgendwie Bedrohung. Also als ob das was Bedrohliches wäre, wenn Jesus zurückkommt. Also ich würde mich nicht so diesem Thema umgehen, aber liebe Geschwister und Freunde, es bleibt. Er kommt wieder. Das ist ein Faktum. Und dann steht die Frage, wie stehe ich dazu? Bin ich wirklich bereit? Und ich denke, wir sind gut beraten, wenn wir uns mit diesem Thema doch beschäftigen. Wenn ich an mich und mein Leben in der Nachfolge Jesu betrachte, muss ich sagen, ich bin nicht bereit. Und wenn ich weiter denke, ich werde auch nie bereit sein. Ich meine, wenn es von mir abhängt, von meinem Glauben, von meinem Leben, ich bin nicht bereit. Und ich befürchte, wir müssen das. Das betrifft viele von uns. Ich bin nicht bereit. Wie könnte ich? Aber, und jetzt kommt das große Aber, was mir nicht möglich ist, ist Jesus allemal möglich. Und ich möchte es untermauern. Ich finde große Ermutigung in der Bibel, in Jesu Rede in Johannes 6. Da sagt er, alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Jesus kam in unsere Welt, um uns Menschen zu retten, um unsere kaputte Beziehung zu unserem Schöpfer wieder zu heilen. Um Menschen zu retten von damals, von früher, von heute. Das heißt also, um dich und mich zu retten. Und Vater gibt Jesus einen Auftrag. Wen du rettest, dann deine Aufgabe ist es, dass du diesen Menschen begleitest, dass du ihn zu mir führst. Das ist Jesu sein Auftrag. Das ist ein gewaltiger Auftrag. Wenn ich heute denke, wie heutige Zeit tickt, welche Verlockungen, Versuchungen, Irreführungen, von welchen wir umgeben sind, kann ich nur die Dimension dieses Auftrags schwach erahnen. Jesus arbeitet dran, dass wir auch ans Ziel kommen. Er selbst sagt, wenn er wiederkommt, ob er noch Glauben finde auf der Erde. Also diese Aufgabe, er hat sich die auf die Fahne geschrieben, dass er seine Nachfolger zum Vater führt. Und wisst ihr, das ist echt eine echte, sag ich mal, Verheißung und Ermutigung. Jesus ist neben dir, auch wenn du dunkle Tage erlebst. Er ist neben dir und kämpft für dich. Und in Hebräerbrief heißt es, er betet dauernd für all seine Nachfolger. Das ist im Moment, was er tut. Er begleitet aktiv uns vom Himmel aus. Ich habe mein Leben an Jesus übergeben und somit darf ich auch wissen, Jesus kümmert sich um mich. Er führt mich durchs Leben, durch alle Umwälzungen. Auch wenn jetzt Jesus zu meiner Lebzeit kommen sollte, er führt mich durch all die Umwälzungen, die dann die Welt erlebt. Das ist ein Trost. Ich finde, gewaltiger Trost. Also lautet die Antwort, nicht ich, sondern Jesus, der in mir lebt, der in dir lebt. Darauf darf ich mich, darauf darfst du dich voll vertrauen. Und wenn du hier heute bist, der noch nie Jesus gesagt hat, ich will, dass du mich führst, dass du mein Herr bist. Heute ist wieder so ein Tag. Du kannst den Anfang machen. Wir haben Mitarbeiter hier mit so einem freundlichen gelben Smiley. Ist immer möglich. Und die kommen gerne mit euch ins Gespräch. Wenn wir also jetzt übermorgen sein erstes Kommen als kleines Kind feiern werden, lasst uns wirklich bewusst werden, er ist für dich und für mich gekommen, um uns zum Vater zu führen. Deshalb lasst uns ihm alle Ehre geben und ihn loben, denn er ist es wert. Amen. Ich bete noch kurz mit uns. Herr, ich danke dir, dass dein Wort ein zuverlässiges Wort ist. Alles, was du sagst, kommt in Erfüllung. Danke auch, dass du wiederkommst, dass du diese Welt neu richtest. Nicht nur diese Welt, du schaffst eine neue Welt. Danke für all die guten Zusagen, dass wir uns an dich hängen dürfen, dass wir mit dir als Kapitän im Boot im Leben leben dürfen, durch alle Umwälzungen. Amen.